lesen miteinander die Verse 1 bis 3. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir von Herzen für dein heiliges Wort. Und wir wissen, dass noch so viele hässliche Dinge in uns wohnen. Und wir bitten dich, hilf uns, all das Böse immer mehr abzulegen. Dass wir so leben als deine Kinder, die dir gehorchen. Und sei uns auch jetzt gnädig, ernähre uns durch dein Wort, hilf uns, stärke uns, lass uns wachsen. Vater im Himmel, segne uns durch dein Wort, um Jesu Willen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Denkt daran, dass die Kapiteleinteilungen in der Heiligen Schrift nicht ursprünglich sind, nicht inspiriert. Das heißt, was Petrus hier schreibt in Kapitel 2, schließt nahtlos an den vorherigen Versen an. Worum ging es noch gleich zuvor? Lass mich nochmal lesen, Vers 23, Kapitel 1. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und am Ende von Vers 25, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Worum ging es also in den Versen zuvor? Darum, dass wir neugeboren sind. Wir sind aus Gottes Wort, aus seinem Evangelium neu gezeugt worden. Wir haben eine herrliche Zukunft, wir stammen von Gott. Und wir eine herrliche Herkunft, wir stammen von Gott. Und wir haben eine herrliche Zukunft, wir gehen zu Gott in die Ewigkeit. Und nun schreibt der Apostel Petrus weiter. Nämlich, wie wir leben sollen als solche neugeborenen Kinder Gottes. Wir sollen uns dementsprechend verhalten, denn das ist unserem Vater im Himmel wichtig. Alle, die er erzeugt, die erzieht er auch. Er ist nicht wie so manch Gottloser, der Kinder in die Welt setzt und dann vernachlässigt er sie oder verlässt sie gar. Gott erzeugt seine Kinder und Gott erzieht seine Kinder. Und vor allem ist ihm wichtig, dass wir, seine Kinder, lernen, ein Leben zu führen, das zu unserer herrlichen Herkunft passt, dass wir von Gott abstammen und das passend ist zu unserer herrlichen Zukunft, auf diese ewige Welt, die auf uns wartet. Und Gott ist es besonders wichtig, dass er seine Kinder erzieht, ja, wie sie mit den anderen Geschwistern umgehen sollen. Dass sie sich recht verhalten in der Familie. Und Gottes Erziehung, damit haben wir uns beschäftigt auch in den letzten Wochen, nennt man Heiligung. Und diese Heiligung besteht aus zwei Dingen, Mortificatio und Vivificatio, das Abtöten des Alten und das Beleben des Neuen. Und genau das sehen wir hier in unserem Predigttext. Wir sehen zunächst das, was wir ablegen sollen, was getötet, abgelegt werden soll. Und dann sehen wir, worin wir gestärkt werden sollen, worin wir zunehmen sollen. Lasst uns also erstens betrachten, was wir ablegen sollen. Erstens, das Alte muss abnehmen. Das Alte muss abgelegt werden. Vers 1. Legt nun alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden ab. Das sind Dinge aus unserem alten Leben. Kleidungsstücke, in denen wir uns jetzt nicht mehr wohlfühlen. Die besudelt sind, die uns anekeln, die wir ablegen wollen, ja, die wir entsorgen wollen. Seitdem wir neu gezeugt sind, und jeder, der das erfahren hat, weiß es, seitdem wir neu gezeugt sind, haben wir tatsächlich neue Sinne, eine neue Wahrnehmung und auch einen neuen Geschmack. Die Dinge, die uns damals geschmeckt haben, die schmecken uns nicht mehr. Diese Dinge passen nicht mehr zu uns. Wir haben keinen Gefallen mehr daran. Und so nennt uns hier der Apostel Petrus 5 böse Eigenschaften aus unserem alten Leben, die uns nicht mehr passen, die wir ablegen wollen, die uns nicht mehr schmecken, die wir loswerden wollen. Als erstes spricht er ganz allgemein, alle Bosheit. Das meint alle Schlechtigkeit, alle Verdorbenheit und Verkehrtheit. Und unser altes Leben war geprägt davon, dass wir üble Dinge getan haben, schlechte Dinge gedacht, gesagt und getan haben. Dinge, die böse waren in den Augen des Herrn, wo du gegen deine Mitmenschen Böses getan hast, wo du sie schlecht behandelt hast. Diese Zeit ist vorbei. Diese Bosheit, und zwar alle Bosheit, nicht bloß ein Teil davon, sondern die Kinder Gottes sagen, wir wollen alle Bosheit loswerden. Ein Kind Gottes wünscht sich tatsächlich in allen Bereichen deines Lebens Reinheit. Du willst diese Bosheit nicht mehr, du willst sie loswerden. Und nun nennt er ein paar böse Dinge. Das erste, was er hier nennt, ist Trug. Legt allen Trug ab. Das meint Arglist, Hinterlist. In deinem alten Leben hast du Menschen getäuscht. Bewusst getäuscht. Und so auch oft sehr verletzend enttäuscht. Verletzt. Du hast gelogen, betrogen, du hast Unwahrheiten geredet, Sachverhalte vielleicht sogar zu deinen Gunsten verzerrt oder falsch wiedergegeben. Das Mittel der Täuschung war dir recht, um einen Vorteil davon zu haben. Manche sprachen Notlügen, das war gang und gäbe. Andere haben sich in tiefe Lügen verstrickt. Vielleicht war es einfach nur, dass du betrogen hast in Klassenarbeiten. Vielleicht hast du deine Eltern belogen. Vielleicht hast du sogar deinen Ehepartner betrogen. Andere haben heimtückisch Intrigen gesponnen und durch Halbwahrheiten hier und dort Menschen gegeneinander aufgehetzt. Menschen zu ihren Gunsten manipuliert, Leute ausgenutzt, um irgendwelche Ziele zu erreichen und haben durch Täuschung ihre eigenen Fehler vertuscht. Kinder Gottes legen diesen Trug ab. Alle Hinterlist. Wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Wir erfreuen uns an der Wahrheit. Wir wollen ehrlich und aufrichtig miteinander umgehen. Und das heißt auch, wir machen den Leuten nichts vor, was unsere eigene Person betrifft. Darum ist das nächste, was er hier nennt, Heuchelei. Wir wollen alle Heuchelei ablegen. Und Heuchelei kann auf so viele Arten und Weisen geschehen, in so vielen Bereichen, durch so viele Methoden. Und deswegen steht hier im Griechischen das Wort für Heuchelei sogar im Plural. Das heißt, es geht um Heucheleien. Denn du kannst den Menschen so viel vormachen. Du kannst dich so verstellen, dass die Leute etwas von dir halten, was du in Wirklichkeit gar nicht bist. Du bist ein Schauspieler. Vielleicht setzt du dein freundliches Lächeln auf, aber im Herzen bist du verbittert und bist voller Verachtung und Abneigung. Und du hast niemals wirklich vergeben, aber du sagst es schon okay. Ein Heuchler. Manche Menschen treiben die schlimmste aller Heucheleien, dass sie vorgeben, tiefgläubig zu sein. Aber in Wahrheit haben sie gar keine Beziehung zu Gott. Sie kommen, sie sind professionelle Schauspieler, setzen sich hier in unserer Mitte und singen die Lieder laut mit und tun so, als seien sie heilige Kinder Gottes. Aber all das ist eine Rolle, die sie einstudiert haben. Kinder Gottes aber lieben die Wahrheit. Und es geht ihnen nicht um Selbstdarstellung. Es geht ihnen nicht um Ruhm, um Image. Kinder Gottes erkennst du daran, dass sie offen umgehen mit ihren Sünden und Schwächen und Fehlern. Sie bekennen sie sogar. Sie sind authentisch. Kinder Gottes lernen, mehr und mehr anderen nichts vormachen zu müssen. Und das ist uns wichtig auch als Pastoren, dass ihr nicht meint, ihr müsst uns irgendwas vormachen und euch irgendwie geistlicher darstellen, als ihr in Wirklichkeit seid. Denn dazu sind wir doch da, euch in euren Schwachheiten zu begleiten. Deshalb braucht ihr gar nicht irgendwie zu befürchten, wir würden dann geringer von euch denken, denn ihr seid in unseren Augen geliebte Kinder Gottes. Und ich meine es ehrlich, wenn ich sage, dass ich mich für den größten Sünder von euch halte. Wir sind doch alle voller Schwächen, voller Fehler und Mängel. Ja, aber Kinder Gottes haben gelernt, zum Arzt zu kommen und offen damit umzugehen, dass wir alle krank sind und alle diesen Arzt brauchen. Nein, Heuchelei hat keinen Platz bei uns. Wir wünschen uns, dass uns geholfen wird. Und so sagt Jakobus, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, so werdet ihr geheilt werden. Nun, das nächste, was er nennt, ist Neid. Steht auch im Plural, denn Neid hat so viele Gesichter. Man sieht andere, wie sie glücklich sind und vielleicht erfolgreich sind und gesegnet und geehrt, und man freut sich nicht daran, sondern man wird mit Missgunst erfüllt. Man gönnt es ihnen nicht, weil man sich eigentlich wünscht, dass man das selber hätte. Und das ist Neid. Man ärgert sich, es macht einen traurig, weil andere haben, was man selber will. Man kann sich nicht darüber freuen, wenn anderen etwas Gutes widerfährt. Und denkt, der ist wohlhabender als ich, die ist schöner als ich, er ist beliebter als ich, sie ist so begabter als ich. Sie kommt viel besser an bei anderen als ich. Und generell führt der oder die ein besseres Leben als ich. Und der ist viel geistlicher als ich und ist viel nützlicher für das Reich Gottes, als ich es jemals sein könnte. Wiedergeborene Menschen müssen all das ablegen. Denn die Liebe sucht das Beste des anderen und freut sich über das Glück und über den Segen im Leben der anderen. Man freut sich so sehr darüber, als sei es einem selbst passiert. Das nächste, was er nennt, ist alles üble Nachreden, auch im Plural. Nachreden. Wörtlich könnte man übersetzen herunterreden. Also jemanden vor einem anderen in seinem Ansehen runtermachen, jemanden niedermachen, statt ihn aufzurichten. Die Fehler, die Schwächen, Versagen und all die Sünden anderer auf einem Silbertablett zu präsentieren und sagen, schau mal, so ist der. Hast du das auch gesehen? Seine Macken und Mängel, seine Makel. Und dann das in den Fokus zu rücken, in Gesprächen und sich darum zu kreisen, was noch andere falsch machen und hinter den Rücken schlecht zu reden. Damals war das völlig okay für uns in unserem alten Leben. Es war ganz normal, dass man lästert über alle, negativ spricht, herablassend. Dass man sich lustig macht in der Schule über den Lehrer und über die Klassenkameraden. Dass man schlecht redet über seine Eltern. Dass man schlecht redet über alle. Nein, aber das wollen wir nicht mehr. Wenn wir das machen und unser Herz schlägt, weil unser Gewissen uns ermahnt, dann fühlen wir uns dreckig. Dass wir das gerade tatsächlich gesagt haben über jemanden. All diese bösen Dinge, sie passen nicht mehr zu uns. Wir wollen sie nicht. Wir wollen sie ablegen. Wir wollen sie abtöten. Und ich bitte euch, dass ihr das ernst nehmt, was wir hier hören. Ich hoffe so sehr, dass wenn ihr Sonntag für Sonntag Gottes Wort gepredigt hört, dass ihr das nicht einfach jetzt in diesem Moment hört und dann, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dass ihr all das vergesst. Sondern dass ihr es tatsächlich mitnehmt und uns zu Hause bewegt. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort als Spiegel nimmst und schaust, ist da vielleicht Bosheit in meinem Leben? Ist da vielleicht Trug und Form, Anzeichen der Heuchelei? Mache ich anderen etwas vor? Und habe ich vielleicht in den letzten Tagen schlecht geredet? Habe ich über andere, vielleicht sogar über Kinder Gottes, es gewagt, schlecht über sie zu reden, obwohl Jesus bezahlt hat mit seinem Blut für sie und sie angenommen Kinder Gottes sind? Prüfe dich, wie es in deinem Leben aussieht, und dulde diese Dinge nicht. Vielleicht sind da Dinge, die du pflegst in deinem Leben, von denen du dich hättest schon lange trennen sollen. Töte es ab. Töte es ab. Aber zur Heiligung gehört ja eben nicht nur das Kämpfen gegen Sünde, das Ablegen, Mortificatio. Nein, es gehört auch das Beleben dazu. Und das ist das Zweite, was wir uns anschauen wollen. Das Neue in unserem Leben, in unserer neuen Natur, muss zunehmen, muss gestärkt werden, ab Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Petrus sagt uns im Grunde, wir sollen das sein, was wir ja in Wirklichkeit sind. Wir sind doch geistlich neugeborene Kinder, neugezeugte Menschen. Und jetzt wandle und wachse in der Neuheit deines Lebens. Es soll keinen Stillstand geben. Du sollst belebt werden, gestärkt werden, gedeihen in diesem Neuen, was du nun bist. Und nun, was Neugeborene, was Säuglinge sich wünschen, das brauche ich niemandem von euch erklären, denn wir sehen das gerade alle ständig. Babys haben Hunger, und zwar sowas von. Und die schreien auch noch vor Hunger, und zwar nicht einmal am Tag, sondern mehrfach und sogar in der Nacht. Warum? Weil sie begierig sind. Sie haben ein großes Verlangen. Vers 2, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Kinder schreien nach Milch, nach Muttermilch. Sie haben ein Verlangen nach Nahrung. Und der Apostel Petrus sagt uns hier, dass wir genau so sein sollen. Wir sollen begierig sein, so wie neugeboren. Das heißt, jedes Mal, wenn du jetzt ein Kind hörst, das nach Milch schreit, kann es dich daran erinnern, dass du selber so ein Verlangen haben solltest. Habe ich so ein Verlangen? So eine starke Begierde wie ein neugeborenes Kind, dass ich schreien könnte vor Begierde, vor Verlangen? Nein, es geht nicht um ein allgemeines Interesse, das wir haben sollten, um Begierde. Nein, es geht nicht um einen schwachen Wunsch, es geht um Verlangen, um eine starke Sehnsucht. Verstehst du? Jeder Christ muss erfüllt sein mit Verlangen. Wonach denn? Nun nach geistlicher Milch, denn wir sind geistlich neugeboren. Petrus nennt diese Milch die vernünftige und unverfälschte Milch. Denn das ist, was wir unbedingt brauchen, denn einst waren wir unvernünftig und falsch. Jetzt aber flößt uns Gott seine vernünftige, unverfälschte Milch ein. Das heißt, wir werden vernünftig. Wir werden immer mehr unverfälscht, unverdorben, rein. Das ist genau das, was wir brauchen. Aber wahre Vernunft und wahre Reinheit und Unverdorbenheit kommt allein aus Gott. Aber was genau ist diese Milch? Nun, wir lesen dann in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. So viel ist klar, diese Milch stammt von Gott. Wir schmecken durch diese Milch Gott selbst. Aus ihm fließt uns Nahrung zu. Alles Vernünftige und Unverfälschte, was wir brauchen. Er hat uns geboren und er ernährt uns auch. Und wenn wir Kinder Gottes sind und Gottes Milch geschmeckt haben, dann wollen wir mehr. Das heißt, wenn wir Gott geschmeckt haben, dann verlangt uns nach Gott. Wir wollen mehr und mehr von ihm und seinem Wesen in uns tragen. Und wir haben geschmeckt, dass der Herr freundlich ist, Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, was meint Petrus denn damit? Nun, das ist eine Anspielung auf Psalm 34, Vers 9, wo steht, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Ein Psalm, den David schrieb, aus Dankbarkeit darüber, dass Gott ihn gerettet hat in einem fremden Land, wo er hingeflüchtet war. Fern von seiner Heimat, bei den Philistern, hatte der Herr ihn errettet. Und aus Dankbarkeit schrieb David diesen Psalm, weil er Gottes Güte geschmeckt hat in dieser Rettung, in dieser Fremde. Und die Juden im babylonischen Exil haben diesen Psalm genommen als Trost für sich, in der Fremde Rettung zu erfahren. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, die Apostel gerne benutzt haben, auch Petrus, wird das noch stärker betont, dass Gott den David in der Fremdlingschaft bei seinem Aufenthalt in der Fremde gerettet hat. Und darum hier die Anspielung. Der Herr hat uns hier in der Fremde gerettet. Wir haben jetzt schon geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Er hat uns gerettet. Er hat uns sein Evangelium gesandt. Die Freundlichkeit des Herrn, wir schmecken sie, wir kosten sie, wir genießen sie. Er hat uns erlöst. Seine Gnade, die aus ihm strömt. Gott selbst stillt seine Kinder mit sich selbst. Wir schmecken, wie freundlich der Herr ist. Für andere mag Gott bitter schmecken und sie können ihn nicht ausstehen und nichts mit ihm anfangen. Aber wir haben einen neuen Sinn, einen neuen Geschmack. Das Alte nun, das Sündhafte, schmeckt widerlich für uns. Aber wir haben Gott geschmeckt. Und wir wollen mehr und mehr von ihm. Aber wie schmecken wir denn jetzt dem Herrn konkret? Woher erfahren wir denn seine Güte und seine Rettung? Allein durch sein Wort. Allein durch sein vernünftiges, unverfälschtes Wort. Manche machen das sogar übersetzen mit hier seine wörtliche Milch. Oder manche übersetzen die Milch des Wortes. Denn darum ging es ja zuvor, Kapitel 1, Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wie haben wir denn die Güte Gottes erfahren und geschmeckt? Dadurch, dass uns die Güte Gottes im Evangelium gepredigt wurde. Wir haben es empfangen und es war süß für uns. Es ist uns zu Herzen gegangen. Und nun, da wir geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist und dass er uns rettet, verlangt unser Herz nach diesem Gott. Unser Herz verlangt nach dem Wort Gottes, weil uns in der Heiligen Schrift, im Evangelium, Gott dargelegt wird. Wir schmecken in der Schrift Gott selbst und dadurch wachsen wir. Gott hat uns gezeugt aus sich selbst, aus seinem Wort. Und er ernährt uns und stärkt uns und erhält uns durch sich selbst mittels seines Wortes. Vers 2. Und seid wie wiedergeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wie wachsen wir? Durch diese geistliche Milch. Das, was von Gott zu uns strömt, mittels seines Wortes, seine Gnade, seine Güte, seine Kraft zum Leben. Und wenn wir danach begierig sind und Gottes Wort aufsaugen, seine Gnade, seine Güte suchen und suchen, weil wir uns verlangt nach diesem Gott, dann wachsen wir hin zu einem Ziel. Was ist das Ziel? Damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Was meint der Apostel jetzt damit denn? Wir sind doch schon gerettet in Christus, oder? Nun lasst uns nochmal zurück aufschlagen zu Kapitel 1. Da sagte er schon in Vers 9. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Oder Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet, wohin? Zur Rettung. Was meint er mit der Rettung? Die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Was meint Petrus hier mit der Rettung? Er sagt, wir sind jetzt noch in der Fremde, im Exil. Aber die ewige Rettung wartet auf uns. Wir wachsen hin zu dem Tag, wo wir eingehen in die ewige Herrlichkeit. Die endgültige Rettung unserer Seele. Denn noch sind wir in der Fremde, nicht in der Heimat. Aber wir werden da sein in der ewigen Sicherheit bei unserem Vater in seinem Haus. Das ist die Rettung unserer Seelen. Hin zu diesem Tag wachsen wir. Auf diesen Tag hin hoffen wir. Und bis dahin werden wir als seine Kinder Gottes immer mehr erzogen. Wir werden reifer und stärker. Wir leben immer mehr so, dass wir vernünftiger werden, immer unverfälschter werden, immer mehr wandeln in dem Worte Gottes, in der Neuheit des Lebens. Wie wachsen wir? Unsere Kraftquelle ist Gott selbst, sein Wort, sein Evangelium. Hierdurch werden wir stark und werden wachsen und reifen und kommen ans Ziel. Verstehst du, wie wichtig es ist, dass du Tag für Tag Gottes vernünftige, unverfälschte Milch aufsaugst. Dass du Tag für Tag kommst zu Gott mit Verlangen, mit Begierde. Und zwar mit rechter Begierde. Das ist die Begierde, die keine Sünde ist. Das ist das heilige Verlangen, das Begehren Gottes. Die Begierde nach Gott. Ein heiliges Verlangen, eine heilige Sehnsucht nach seiner Nahrung, nach seiner geistlichen Milch. Lebenskraft und Gnade, die von ihm strömt, die uns vermittelt wird durch sein heiliges Wort. Aber weißt du wirst dieses Verlangen nur haben. Und du wirst zu der ewigen Rettung nur hinwachsen, sagt uns Petrus hier, wenn du auch wirklich geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist. Nur dann ist dieses Begehren da. Nur dann wirst du wirklich wachsen. Darum ist meine Frage, ob du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist. Hast du das Evangelium so verstanden? Hast du es so erfahren, dass du selber für dich geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist? Ist das wirklich passiert in deinem Leben? Dann wirst du schreien nach Gott und du wirst Verlangen haben danach, mehr und mehr von ihm zu empfangen. Und ich sagte, dann wirst du auch gegen die Sünde kämpfen, denn nichts anderes wird dich zufriedenstellen als Gott selbst und seine Heiligkeit, die dir mehr und mehr zuteil wird. Wenn du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr gut ist, dann wirst du zufrieden sein und gesättigt sein in deinem Gott. Hast du schon einmal gesehen, wie ein gestillter Säugling glücklich und zufrieden schläft? Wenn wir erkannt haben, wenn wir den Herrn geschmeckt haben, wenn wir seinen Geschmack im Mund haben, geistlich gesprochen, seine Güte, dann schmeckt uns die Bosheit nicht mehr, wir sind zufrieden in ihm, wir wollen gar nichts anderes mehr. Trug und Heuchelei, wozu? Wir sind doch angenommen bei unserem Gott. Wir brauchen niemanden irgendetwas vormachen. Und was ist mit Neid? Was sollten wir noch damit? Und warum sollten wir andere runtermachen und verlästern? Nein, wir haben die Güte des Herrn geschmeckt. Er erfüllt unser Sein. Wir brauchen diese negativen Dinge nicht mehr. Unser Gott ist uns genug. Darum nimm dir zu Herzen, liebes Kind Gottes, dass diese beiden Dinge dein Leben prägen, dass du das Böse ablegst, mehr und mehr die Sünde, alle Bosheit ablegst. Denn du hast geschmeckt, wie gut der Herr ist. Und darum zweitens, lass dich mehr und mehr prägen von diesem wunderbaren Wort Gottes, dass dich die Güte Gottes lehrt und dir die Güte Gottes vermittelt, wenn du es doch nur aufnimmst und zu Herzen nimmst, wie gütig doch der Herr ist. Wie ist das denn gerade bei dir, momentan? Legst du wirklich das Böse ab? Kämpfst du gegen die böse Begierde? Wie denn? Gegen die rechte Begierde nach Gott? Dass du etwas gefunden hast, was du mehr begehrst, was du mehr verlangst? Dass die Begierde nach Gott die Begierde nach bösen Dingen überwindet? Könnte man sagen von dir, wenn man dein Leben anschaut, dass du wirklich Verlangen hast nach Gott und seinem Wort? Nochmal, ich rede nicht von allgemeinem Interesse. Ich rede von herzlichem Verlangen nach Schreien, wie ein Neugeborenes schreit. Dass du weißt, ich brauche Gott, Tag für Tag. Ich will wachsen, ich will sein Wort aufnehmen. Erkennst du deine Schuld, dass das vielleicht nicht so war und gerade ist? Ja, jetzt im Abendmahl bekennen wir auch unsere Schuld. Und komm und bitten den Herrn, dass er uns vergibt, alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und Neid und übles Nachreden. Und wir kommen zum Abendmahl, damit auch unser Verlangen nach Gott neu entfacht wird. Denn was zitieren wir dann immer hier beim Abendmahl? Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Ihr sollt ja eben neu diese Rettung schmecken. Im Abendmahl wird uns veranschaulicht, diese Güte des Herrn, das Evangelium. Wir schmecken, dass Christus sich ganz für uns hingab. Darum komm mit Verlangen, sehne dich danach, sauge die Worte der Gnade auf und lass es keine Gewohnheit sein, sondern komm mit starker Begierde, mit dem Gebet, Herr, ich brauche deine Lebenskraft, dein Evangelium, dein Wort der Gnade, stärke mich, fülle mich, lass mich leben als dein Kind, lass mich das Böse überwinden und lass mich Fortschritte machen, lass mich nicht so bleiben, wie ich bin, sondern lass mich wachsen, dass ich vernünftiger, unverdorbener bin. Herr, hilf mir, sei meiner Seele gnädig. Lass uns so kommen zum Tisch des Herrn. Möge der Herr uns so segnen, wenn wir heute neu schmecken wollen, dass er wahrlich gütig ist. Gepriesen sei sein Name. Amen. Amen.